Den Predigtext finden wir in Hiob 19, die Verse 25 bis 27. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich in meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir.
Liebe Gemeinde im Advent, liebe Zuhörer, auch über die anderen Kanäle. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er gehörte zu den Popstars der Musikszene des 18. Jahrhunderts, Georg Friedrich Händel. Damals war er beispielsweise viel berühmter als sein Zeitgenosse Johann Sebastian Bach. Geboren in Halle, wurde später die Weltmetropole London Händels wichtigste Wirkungsstätte. Er setzte sich hier durch. Und der Beweis, in der Westminster Abbey, also jener berühmten Kirche nahe Westminster Palace in London, dort, wo Englands Könige sowohl gekrönt als auch beigesetzt werden, also in dieser Reihenfolge natürlich, dort befindet sich auch das Grab des Musikers. Und darüber ein Marmordenkmal, das 2 Jahre nach seinem Tod, also 1761, errichtet wurde. Dort sieht man den Komponisten, wie er ein Notenblatt in der Hand hält, nach oben schaut. Und auf diesem Notenblatt steht die Sopran-Arie aus seinem berühmtesten Oratorium, der Messias. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. In der Originalfassung natürlich auf Englisch. I know that my Redeemer liveth. Und irgendwann im Verlauf der Weihnachtszeit, denke ich, werden die meisten von uns, von Ihnen über Radio oder irgendeinen anderen Kanal, irgendeinen Auszug aus diesem Messias gehört haben. Vielleicht das berühmte Halleluja. Oder aber auch diese besagte Arie, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir wissen, dass Händel noch zu Lebzeiten an der Planung dieses Memorials beteiligt war. Und deshalb ist diese Arie auch als sein persönliches Bekenntnis zu verstehen. Die letzten 7 Jahre seines Lebens war Händel erblindet. Er hat trotzdem nicht aufgegeben und noch eine Woche vor seinem Tod saß er bei einer Aufführung des Messias an der Orgel. Der Mann, der dieses Bekenntnis als erster aufgeschrieben hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, war Hiob. Hiob mehr als 3000 Jahre, vielleicht roundabout 3700 Jahre vor Händel. Hiob, jene berühmte Person aus der Bibel, deren Name sprichwörtlich wurde für Leid, für Schmerzen, für Katastrophen. Noch heute sprechen wir ja von einer Hiobsbotschaft, wenn wir jemandem eine schlechte Nachricht überbringen müssen. Und Hiobs Lebensgeschichte, die in der Bibel dokumentiert ist, liest sich teilweise wirklich bedrückend. Er hat so gut wie alles verloren, was man verlieren kann. Sein Besitz nun, das wäre noch nicht so schlimm gewesen. Seine Kinder. Auf dem Höhepunkt dieser Krise verlässt ihn seine Frau. Und diejenigen, die er für seine Freunde gehalten hat, fallen ihm schließlich auch noch in den Rücken und machen ihn im Grunde genommen fertig und sagen, letztlich bist du selber schuld an deinem Elend. Und Hiob redet Klartext, mitten im Leid. Seine Freunde versuchen ihn mit religiösen Parolen zu belehren und ruhig zu stellen, aber Hiob wehrt sich und er macht keine frommen Sprüche. Hiob nimmt sein Leiden auch nicht klaglos hin, sondern er bäumt sich dagegen auf. Hiob sagt ganz offen auch, dass er Gott an diesem Punkt nicht verstehen kann. Er sagt, Gott, warum kann das so sein? Er stellt radikale Fragen. Er will sich nicht vertrösten lassen. Nein, nicht mit mir, sagt Hiob. Aber mitten in dieser quälenden Zeit leuchtet immer wieder ein Lichtstrahl auf. Wenn Sie dieses Buch lesen im Alten Testament, werden Sie das merken. Und es ist wie ein Wunder, dass ausgerechnet Hiob mitten in dieser Not und Verzweiflung dann diesen Hammersatz sagen wird, der seitdem so viele Menschen getröstet und ermutigt hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, werde ich in meinem Fleisch, also in meinem Leib Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. So sagt er es. Ich habe einen guten Freund im Herbst letzten Jahres begraben müssen. Einen hochbegabten theoretischen Physiker, dessen letzte Lebensjahre auch davon gekennzeichnet waren, dass er an einem schweren Kopftumor litt, den sehr einschränkte in seiner Bewegungssicherheit, in seiner Freiheit, der vieles für ihn unendlich mühevoll machte, bis hin zum Essen der einfachsten Speisen. Bis zuletzt hat er die physikalische Fachdebatte verfolgt, aber mehr noch, bis zuletzt hat er mitgearbeitet in unserer Gemeinde. Er war ein guter Ratgeber in der Gemeindeleitung. Wir haben zusammen gebetet und zusammen gebannt, und er war vielen von uns ein gutes Vorbild durch die Freude und die Zufriedenheit, die er auch in dieser Zeit ausstrahlen durfte. Und auch ihm hat dieser Vers unendlich viel bedeutet, sodass wir ihn dann bei seiner Beerdigung in den Mittelpunkt gestellt haben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und diese drei Männer aus drei ganz verschiedenen Epochen, Hiob, Händel, unser Physiker, die haben sich in ihrer Not an dieselbe Hoffnung geklammert. Und sie waren natürlich alle sofort konfrontiert mit der kritischen Rückfrage, die wir in unserem Titel gleich dazu geschrieben haben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, Gedankenstrich. Kann das denn sein? Kann das sein? Ist das realistisch? Oder ist das nur eine fromme Vertröstung? Und diese Frage drängt sich ja nicht nur von außen herein, sondern sie meldet sich ja möglicherweise auch immer wieder in unseren eigenen Herzen. Wenn die Schmerzen stärker werden, wenn das Knäuel der Probleme sich nicht auflöst. Diese Frage ist natürlich auch für uns brisant. Gibt es das wirklich? Kann eine Hoffnung so groß sein, dass sie sogar der Bedrohung des Todes zu widerstehen vermag? Kann ein Rettungsboot so stabil sein, dass es sogar im größten Orkan noch Schutz und Sicherheit garantiert? In den letzten 20 Monaten haben wir viele Begriffe neu gelernt. Unter anderem den Begriff Übersterblichkeit. Der wird Ihnen allen vertraut sein. Also Übersterblichkeit, das heißt, wenn innerhalb eines bestimmten definierten Zeitraums, eines Monats, eines Jahres, mehr Menschen sterben als im Durchschnitt. Und nun ist sehr erfreulich, das ist ja vielfach gesagt und gezeigt worden, dass es für 2020 keine signifikante Übersterblichkeit gegeben hat. Zumal, wenn man den zunehmenden Altersdurchschnitt der Bevölkerung mit berücksichtigt, was man ja immer machen muss. Das zeigen die zugänglichen Zahlen ganz deutlich. Sie erinnern sich wahrscheinlich auch noch an die sogenannten Bergamo-Bilder, wie ein Militärkonvoi nachts scheinbar Massen von Särgen aus der Stadt transportierte. Die Botschaft, die uns damit ins Haus gesendet werden sollte, lautete, es werden massenweise Menschen hinweggerafft und das könnte auch bei uns passieren. Der wirkliche Grund für diesen Konvoi war, wie man inzwischen weiß, ein anderer. Im katholischen Bergamo gab es kaum Krematorien. Dort wurde meistens die Erdbestattung praktiziert. Jetzt hat aber die Behörde sofortige Leichenverbrennung angeordnet und Erdbestattung verboten. Und so wurden diese Transporte erforderlich. Und das ließ sich auch plausibel erklären. Und trotzdem hat die Diskussion viele unserer Zeitgenossen lange und bis heute in Atem gehalten. Der italienische Philosoph Giorgio Agamben hat das wiederholt deutlich geschrieben in seinen Aufsätzen, wenn man durch öffentliche Propaganda die Menschen ständig dazu treiben kann, um ihr eigenes nacktes Leben zu fürchten, dann hat man mit ihnen leichtes Spiel. Dann lassen sie fast alles mit sich machen. Dann nehmen sie fast alles mehr oder weniger kritiklos in Kauf, wovon man ihnen verspricht, das könnte dein nacktes Leben retten. Und zugleich ahnen wir trotzdem, dass alle vermeintlichen Sicherungen unheimlich brüchig und kurzlebig sind, sodass wir am liebsten gar nicht weiter drüber nachdenken wollen. Und vielleicht berührt uns diese Adventszeit, gerade wenn sie uns aus einer christlichen Perspektive nahegebracht wird, und die Adventszeit ist per se christlich, alle Jahre wieder. Vielleicht berührt sie uns deshalb alle Jahre wieder, weil sie ein Versprechen in sich trägt. Weil sie ein Versprechen eines geöffneten Fensters mit sich bringt, wenn ich das so sagen darf. eines geöffneten Fensters, nach dem sich viele Zeitgenossen einfach sehnen. Ganz gleich, ob sie nun Physiker sind oder Musiker, Familienmütter oder Finanzbeamte, Studenten oder Senioren. Wir suchen ein Fenster, das uns herausführt aus diesem brutal begrenzten Leben, über dessen letzten Kapitel nur noch die trostlosen Worte stehen: Mit dem Tod ist alles aus. Die Wissenschaftlerin Marie Curie, gestorben 1934, hatte zusammen mit ihrem Mann Pierre große Erfolge gefeiert. Sie hatten unter anderem das Radium entdeckt. Und dann ist ihr Mann eines Tages tödlich verunglückt. Und als Marie Curie dies erfuhr, soll sie ausgerufen haben: Das ist das Ende von allem, allem, allem. Und gegen diese Verzweiflung rebellieren unsere Verse, die Hiob aufgeschrieben oder ausgesprochen hat, die Händel vertont hat und die mein Freund geglaubt hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, werde ich in meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Woher kommt das? Wie ist Hiob drauf gekommen? Das fragt man sich natürlich. Woher hat er diese Gewissheit, dass er unter den beklemmenden äußeren Umständen und angesichts auch seiner zerstörten Gesundheit das trotzdem sagen konnte? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und Sie müssen wissen, in allem, was er um sich herum fand und sah, da gab es für diese Hoffnung keinen Ansatzpunkt. Das lesen wir in den Versen davor, dass er von allen seinen Freunden verlassen war. Er schreibt ab Vers 14, meine Verwandten bleiben aus, meine Vertrauten verlassen mich. Meine Hausgenossen, meine Mägde halten mich für einen Fremden. Sie sehen mich als einen Unbekannten an. Also sie wollen nichts mit mir zu tun haben, heißt das. Rufe ich meinen Knecht, so antwortet er mir nicht. Ich muss ihn anflehen mit meinem Mund. Mein Atem ist meiner Frau zuwider und mein Gestank den Söhnen meiner Mutter. Sogar Buben verachten mich. Stehe ich auf, so reden sie gegen mich. Alle meine Vertrauten verabscheuen mich und die ich liebte, haben sich gegen mich gewandt. Da findet er garantiert keinen Anlass für diese Hoffnung. Abgehärmt und abgemagert, nur noch Haut und Knochen, Vers 20. An meiner Haut und meinem Fleisch klebt mein Gebein und ich habe kaum noch Haut, um meine Zähne zu behalten. Luther hat übersetzt, nur das nackte Leben brachte ich davon. Woher kommt dieser wärmende Lichtstrahl? Plötzlich in sein Herz, in sein Denken? Stellen wir diese Frage nochmal kurz zurück und schauen wir einige Augenblicke genauer hin, was in diesen Versen steckt. Wir fragen, woran macht Hiob seine Hoffnung fest? Und das Erste, woran er seine Hoffnung festmacht, mein Erlöser lebt. Das ist das Erste. Mein Erlöser lebt. Das sagt er hier. Und wir müssen wissen, der Begriff Erlöser lässt sich im Hebräischen, in dieser Sprache ist das ja aufgeschrieben, ziemlich genau festmachen. Was war ein Erlöser? Ein Erlöser war eine nahestehende Person, ein Goel, so das hebräische Wort, ein Verwandter, der für meine Sicherheit und für mein Recht eintritt, wenn ich dazu selber nicht mehr in der Lage bin. Sei es durch schwere Krankheit, sei es durch Tod. Ich bin selber nicht mehr in der Lage. Im dritten Buch Mose lesen wir es zum Beispiel, Kapitel 25. Da heißt es, wenn dein Bruder verarmt, so soll derjenige als Löser, das ist dieses Wort, als Goel für ihn eintreten, der sein nächster Verwandter ist. Er soll auslösen, was sein Bruder verkauft hat. Also er soll ihn quasi vor dem Bankrott bewahren, der durch seine Schulden entstanden wäre. Ein Erlöser ist dazu da, den Bruder aus der Sklaverei freizukaufen. Oder wenn ein Mann umgebracht wurde, dann sollte der Erlöser dessen Recht verteidigen und wiederherstellen. Wir können sagen, als Erlöser handelt derjenige, der sich über meinen Tod hinaus um meine Angelegenheiten kümmert und für meine Sache sorgt. Das meint Erlöser an dieser Stelle. Und Hiob, dem die ganze Familie weggebrochen ist. Hiob, den die Freunde im Stich gelassen haben. Er bekennt mit diesen Worten, mein Erlöser lebt. Und damit meint er eindeutig Gott, Gott persönlich. Er sagt, meine Hoffnung gründet sich darauf, dass sich Gott persönlich um meine Angelegenheiten und um mein Leben kümmert. Und das gilt auch dann noch, wenn ich gestorben bin. Und damit knüpft Hiob an Kapitel 16 an. Wir haben das neulich schon gesehen, wo er gesagt hatte, Hiob 16, Vers 19, aber auch jetzt noch, siehe, ist mein Zeuge im Himmel und mein Bürger in der Höhe. Meine Freunde spotten über mich. Also auf Deutsch, die kannst du vergessen. Aber mein Auge blickt unter Tränen auf zu Gott. Und den meint er hier. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Egal, was die Menschen mit mir machen. Ich habe immer noch Gott. Ich habe immer noch Gott. Und er ist keine tote Vorstellung, sondern er ist eine lebendige Person. Und deshalb hat er mich auch als lebendige Person geschaffen. Der lebendige Gott. Und genau, wissen Sie, das ist die Kernthese von Weihnachten. Gott kümmert sich so radikal um seine Welt, dass er sogar persönlich in sie hineinkommt. So wie wir das gerade gesungen haben. Tochter Zion, freue dich, siehe, dein König kommt zu dir. Dieser Gott kommt mit der Macht deines Königs, um dir nahe zu sein. Das ist das Erste, worauf Hiob in dieser verzweifelten Lage baut. Mein Erlöser lebt. Aber das einmal zugestanden. Warum könnte mir das helfen gegen diese letzte Angst? Was könnte mir das bringen angesichts dieser letzten Schwelle? Und die Antwort gibt Hiob im nächsten Satz. Vers 25 geht nämlich weiter. Hiob 19, 25. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Als der Letzte wird er sich über den Staub erheben. Und das ist das Zweite, woran er sich klammert. Mein Erlöser bleibt. Mein Erlöser bleibt, auch wenn alle anderen sich irgendwann in die Büsche schlagen. Auch wenn alle anderen mich irgendwann im Stich lassen sollten. Auch wenn der Letzte meine Hand nicht mehr halten können wird und loslassen muss. Zuletzt, sagt Hiob, ist er immer noch da. Und er wird sich über den Staub erheben. Sie müssen wissen, in der biblischen Sprache, da ist Staub oftmals ein Symbol für die Mühseligkeit, für die Hinfälligkeit. Einfach für die Endlichkeit unseres Lebens. Psalm 22, Vers 16, meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und du legst mich in den Staub des Todes. Psalm 103, er gedenkt daran, dass wir Staub sind, dass wir vergängliche, zerbrechliche, sterbliche Menschen sind. Psalm 104, Vers 29, wenn du deinen Geschöpfen ihren Odem, also ihren Atem wegnimmst, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Und darum sagen wir in der Beerdigungsliturgie auch, wenn der Sarg in das Grab gesenkt wird, Erde zu Erde, Staub zum Staube. So ist dieser Staub hier gemeint. Und dann denken viele Menschen, wenn der Sarg da verschwindet, der Staub hat doch das letzte Wort. Aber nein, hält Hiob dem entgegen. Zuletzt wird er über den Staub sich erheben. Er wird das letzte Wort haben über meine Existenz. Er wird mich nicht loslassen. Er wird sich nicht zurückziehen. Er wird mich nicht aufgeben. Mein Erlöser bleibt. Und dazu muss man wissen, dass das hebräische Wort, das man hier mit erheben übersetzt, er wird sich über den Staub erheben, ein ausgesprochen aktives Wort ist. Einige übersetzen, er wird über dem Staub erstehen, er wird über dem Staub auftreten, er wird aktiv eingreifen. Am Ende, zuletzt wird er eingreifen und wenn alle weg sind, ist er immer noch da. Mein Erlöser bleibt, wenn alle anderen Protagonisten ihr letztes Wort gesprochen haben. Wenn alle anderen Mächte ihr Bestes gegeben haben und doch gescheitert sind. Neulich sagte mir eine ältere Dame, deren Mann gestorben war nach langem Krankheitskampf, aber dann doch überraschend, wie enttäuscht der Professor gewesen sei, der ihn behandelt hätte. Gesagt hätte, ich habe so gehofft, ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt doch so schnell kommt. Wenn alle ihr letztes Wort gesprochen haben, die Ärzte und auch wenn die Pastoren ihr letztes Gebet gesprochen haben, wenn wirklich jeder seinen letzten Trumpf gewissermaßen ausgespielt hat, sagt Hiob, dann wird zuletzt er immer noch da sein. Mein Erlöser bleibt. Er wird sich über den Staub erheben. Das heißt auf Deutsch, er wird über meiner zerbrechlichen Existenz seine Macht erweisen. Das ist gemeint. Er wird über meiner zerbrechlichen, hinfälligen Existenz seine Macht erweisen. Was Hiob hier ansatzweise beschreibt und was Hiob im Letzten auch bestimmt selber sich noch gar nicht so vorstellen kann, das wird für uns, wenn wir dann die ganze Bibel vorliegen haben und wir leben ja immerhin ca. 4000 Jahre nach Hiob und 2000 Jahre nach Christus, das wird für uns viel besser vorstellbar, wenn wir in die Evangelien hineinschauen. Lukas 7, ab Vers 11, da schildert Lukas, der ja bekanntlich sowohl Historiker als auch Mediziner war, eine spezielle Szene aus dem Wirken Jesu. Dort in Nain hat sich das zugetragen, in Galiläa, in der Nähe des Berges Tabor. Und hören Sie, Da heißt es begab sich am folgenden Tage, dass Jesus in eine Stadt namens Nain ging und mit ihm zogen viele seiner Jünger und eine große Volksmenge. Wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Und als der Herr, also Jesus, sie sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an, die Träger aber standen still. Und er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter. Da wurden sie alle von Furcht ergriffen und priesen Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk heimgesucht. Die hatten noch nicht begriffen, dass Jesus unendlich viel mehr ist als ein Prophet, nämlich Gottes Sohn. Aber sie haben das Faktum gesehen. Und sie haben quasi miterlebt, der junge Mann, dessen Leiche war auf dem Weg zu Staube zu werden. Aber Gottes Sohn hat sich über den Staub erhoben und hat diesem Mann in seiner Souveränität das Leben noch einmal neu geschenkt. Und schauen Sie, so real ist das gemeint. Er wird sich über den Staub erheben. Und die Folge für mich wird dann sein, schreibt Hiob im nächsten Vers, in Vers 26, und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, werde ich in meinem Fleisch Gott schauen. Also Hiob macht sich keine Illusion. Er sagt, ja, diese Hülle wird zerbrechen. Meine Hülle wird zerbrochen werden. Man kann übersetzen, sie zerfällt. Oder ein Ausleger hat es auch so übersetzt, meine Haut wird zerfetzt sein. Das Tal des Todes wird mir nicht erspart bleiben. Das weiß auch Hiob. Aber Hiob weiß auch, das wird nicht das Ende sein. Sondern, wenn auch diese Hülle zerbrochen wird, sagt er weiter, werde ich in meinem Fleisch, das heißt in meinem Leib, Gott schauen. Gott wird mir das Leben wieder schenken. Er wird mir ein echtes, reales Leben schenken. Das macht die Bibel ja mal wieder deutlich. Er wird mir einen neuen Körper schenken, der nicht mehr krank werden kann. Und dann werde ich ihn schauen und es wird mich nichts mehr von ihm trennen können. Mein Erlöser bleibt. Er überlässt mich nicht dem Tod. Er überlässt mich nicht der Eigendynamik des Sterblichen. Er wird mich bei sich aufnehmen. Letzte Frage, die sich stellt, Hiob, warum bist du dir so sicher? Hiob, du bist ja nur ein kleiner Mensch. Und wenn Gott wirklich so ist, wie du über ihn redest, Hiob, dann ist er doch so groß und so allmächtig. Warum sollte er dann an dir ausgerechnet Interesse haben? Warum sollte er dein kleines Leben ernst nehmen und meins und deins? Vielleicht denken Sie das ja auch. Ja, prinzipiell müsste man Gott das zutrauen, dass er stärker ist als der Tod. Das ist auch irgendwie logisch, wenn wir ihm das Leben verdanken. Aber wie könnte ich hoffen, dass er sich persönlich um mich kümmert? Und es ist, schauen Sie hin, es ist so, als ob Hiob unseren Einwand gehört hätte, dem er ganz gezielt entgegenhält im letzten Vers, ja, ich selbst werde ihn schauen. Also er wird sich über den Staub erheben, ich werde ihn in meinem Fleisch Gott schauen und dann bekräftigt er das im Vers 27 und sagt, ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Er wird nicht ein Fremder für mich sein. Und danach sehnt sich mein Herz. Und das ist die dritte Gewissheit, die Hiob dem Tod entgegenhält, die er der Verlorenheit entgegenhält, die er der Verzweiflung entgegenhält. Mein Erlöser lebt, mein Erlöser bleibt. Und das dritte, mein Erlöser kennt mich. Ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Und hören Sie, das ist eine unerhörte Zusage, die der Gott der Bibel uns immer wieder ins Stammbuch schreibt, dass er seine Geschöpfe kennt. Sobald Sie anfangen, die Bibel zu lesen, werden Sie es merken. Ja, mehr noch, dass er uns nicht nur kennt, sondern dass er in eine persönliche Beziehung zu jedem von uns eintreten will. Ich werde ihm nicht fremd sein, sagt Hiob. Und Hiob spricht hier nicht als ein privilegierter Sonderheiliger, sondern die Bibel sagt ganz klar, dass der lebendige Gott jeden einzelnen Menschen in eine solche Beziehung hineinruft. Der Apostel Johannes hat das dann im Neuen Testament in zwei Sätzen zusammengefasst. In zwei Sätzen, die den ganzen Sinn von Weihnachten auf den Punkt bringen. Und diese Sätze will ich Ihnen einfach noch mitgeben. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 11. Er, Jesus, kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, Denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also, er kam zu den Seinen. Und die Seinen, das sind seine Menschen, zu denen der Schöpfer in Beziehung treten will. Seine Menschen, denen er das Leben geschenkt hat. Und sie ließen ihn abblitzen in ihrer überwältigenden Mehrheit. Aber Johannes fügt auch hinzu, wie viele ihn aufnahmen. Das Wort, was da steht, kann man übersetzen, wer auch immer ihn aufnahm. Oder man kann übersetzen, alle aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden. Nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Kinder kennt man. Mein Erlöser kennt mich. Und daraus folgt, liebe Leute, dass jeder, der sich darauf einlässt, dass jeder, der das persönlich an sich heranlässt, dass der Hiobs Worte dann auch für sich ganz persönlich in Anspruch nehmen kann in Vers 27. Ja, ich selbst werde ihn schauen. Karl Müller, Christine Schulze, ich werde ihn schauen. Und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Und danach sehnt sich mein Herz in mir. Und merken Sie, hier liegt das Problem. Danach sehnt sich mein Herz in mir, sagt Hiob. Und die meisten Menschen haben diese Sehnsucht nicht. Die unterschreiben diesen Satz nicht, sondern ihr Herz ist eiskalt Gott gegenüber. Von Georg Friedrich Händel wird folgende Anekdote berichtet. Bei einer Probe für die Aufführung des Messias, da soll der Maestro die Sopranistin angesprochen haben, nachdem die gerade die wichtigste Arie des Oratoriums geprobt hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und Händel soll gesagt haben, sie singen wirklich schön, aber sie wissen nicht, dass ihr Erlöser lebt. Es ist nicht berichtet, woran Händel das festgemacht hat. Aber irgendwie muss sich ihm der Eindruck aufgedrängt haben, sie glaubt nicht persönlich an ihren Erlöser. Sie singt das mit wunderschöner Intonation, aber sie meint es nicht persönlich. Sie hat keine lebendige Beziehung zu ihm. Und deswegen sagt er, sie singen schön, aber sie wissen nicht, dass ihr Erlöser lebt. Ich weiß auch nicht, was die Sopranistin dann Händel geantwortet hat. Was hätten Sie geantwortet? Würden Sie das so von sich persönlich sagen? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist ja nochmal eine andere Qualität, ob ich sage, ich weiß, dass der Erlöser lebt. Ich weiß, dass es da einen gibt und das wird in der Bibel so gesagt und das wird von den Christen so behauptet. Aber zu sagen wie Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich habe eine persönliche Beziehung zu ihm. Ich vertraue ihm. Aber so enge wollen es viele dann auch nicht. Obwohl wir das seit Jesus ja noch viel leichter haben, Gott persönlich kennenzulernen. Weil der allmächtige Gott uns in Jesus ja sein Gesicht gezeigt hat. Sie müssen nur in die Evangelien reinschauen. Dann sehen Sie Gottes Gesicht in Jesus. Sie sehen seine Vollkommenheit. Sie sehen seine ehrfurchtgebietende Heiligkeit. Sie sehen seine Macht. Sie sehen auch seine Liebe und seine Zuwendung noch dem Kleinsten gegenüber. Sie sehen seine Opferbereitschaft, mit der er alles für uns in die Waagschale werft. Schauen Sie doch, Gott hat sein Gesicht in Jesus gezeigt. Aber die meisten Leute sehen gar nicht erst hin. Sie wollen dieses Gesicht gar nicht sehen. Sie lassen Gott, wie das Sprichwort sagt, einen guten Mann sein. Ja, soll er mal. Sie haben nichts gegen ihn, günstigstenfalls, aber sie haben auch nicht viel für ihn. Und dabei machen wir einen entscheidenden Denkfehler. Wir ignorieren, wir verkennen, dass dieser Gott einen Anspruch auf unser Leben erhebt, das er uns ja geschenkt hat. Wo sollten Sie sonst herkommen mit Ihrer Komplexität? Sie müssen nur mal überlegen, wie Ihr Auge funktioniert, Ihr Herzschlag, dass Sie lieben können, dass Sie denken können, dass Sie in Beziehung zu anderen Individuen treten können. Das hat Gott Ihnen und auch mir geschenkt. Und deshalb sagt Johannes ja, er kam in sein Eigentum. Er kam zu denen, die ihm gehören, weil er ihnen dieses Leben gegeben hat. Aber sie nahmen ihn nicht auf. Sie verweigerten ihrem Schöpfer das Besitzrecht. Und jetzt schauen Sie hin. Trotzdem wendet Gott sich nicht beleidigt ab. Trotzdem startet Gott durch Jesus eine große Einladungsaktion. Und diese Einladungsaktion ist bis heute nicht abgeblasen. Deswegen gibt es Gottesdienste. Deswegen gibt es Weihnachten. Weihnachten ist immer eine besondere Chance, weil es uns so richtig mit der Nase darauf stößt. Und wenn Sie fragen, warum macht er das? Warum gibt Gott immer noch nicht Ruhe? Dann ist die Antwort ganz klar. weil er nicht will, dass wir an den Konsequenzen unserer falschen Entscheidung kaputt gehen. Das ist Gottes Motiv. Er will nicht, dass Sie und ich an den Konsequenzen unserer falschen Entscheidung kaputt gehen. Und deswegen weist er uns auf diese Konsequenzen hin in der Bibel. Und wir werden zwangsläufig kaputt gehen mit unserer falschen Entscheidung. Wer Gottes Erlösung ablehnt, der wird mit seiner Gottlosigkeit natürlich allein bleiben. Der muss allein leben und allein sterben. Und er muss am Ende allein für seine Schuld gerade stehen. Und davon haben wir wirklich alle genug auf dem Kerbholz. Schuld vor Gott. Und die größte Schuld besteht in unserer Ablehnung seiner Liebe, in unserer Ablehnung seines Besitzanspruchs, in unserem Eigensinn und in unserer Ignoranz dem gegenüber, dem wir alles verdanken. Er kam in sein Eigentum und die Seinen ließen ihn abblitzen. Aber wer jetzt ohne Gott leben will, sagt die Bibel sehr deutlich, der wird in der Ewigkeit ohne Gott leben müssen. Der wird seinen Willen bekommen. Und in der Ewigkeit ohne Gott leben zu müssen, hat Jesus gesagt, das wird die Hölle sein. Die ewige Verlorenheit, die ewige Trennung von Gott. Und zu wissen, du hattest den Ruf gehört. Gott wollte dich retten und er hat dich gerufen. Und darum brauchen wir nichts dringender als eben einen Erlöser im wahrsten Sinne des Wortes. Im Sinne dieser Definition, wir brauchen jemanden, der sich über unseren Tod hinaus um unsere Angelegenheiten kümmert. Wir brauchen jemanden, der uns das ewige Leben schenkt. Wir brauchen jemanden, der uns mit unserer ganzen zerbrechlichen Existenz bis ans Ziel trägt. Wir brauchen jemanden, der uns in den Himmel bringt, auf Deutsch gesagt. Der uns ins Vaterhaus bringt. Und dieser Erlöser kann nur Jesus sein, kein anderer. Warum? Weil nur er das entscheidende Hindernis weggeräumt hat, das uns von Gottes Herzen trennt. Unsere Schuld, unseren Unglauben. Und Jesus hat die Strafe auf sich gezogen. Die Strafe, die wir für unsere reale Schuld vor Gott verdient gehabt hätten. Und die Gott, weil Gott ein heiliger Gott ist, weil Gott gerecht ist, weil Gott keinen Schmuh macht, die Gott an uns hätte ahnden müssen. Jesus hat unsere Strafe auf sich gezogen. Dafür, so hat er immer wieder deutlich gesagt, ist er an diesem Kreuz gestorben. Und er hat alles getilgt. Er hat gesühnt, wie die Bibel sagt. Und dann hat er die Übermacht des Todes zerstört durch seine Auferstehung. Und das war nochmal das letzte Gütesiegel darauf. Ja, das gilt. Er starb für unsere Schuld. Er trug die Strafe. Seine Vergebung gilt. Und dadurch ist Jesus der endgültige Erlöser geworden. Und dadurch ist er jetzt dieser Zugang, dass wir wirklich uns persönlich an ihn wenden können. Er ist der Auferstandene. Und dass wir ihn anrufen können, das ist das, was Beten bedeutet. Dass wir ihm das sagen können, es kommt gar nicht auf die einzelnen Formulierungen an, aber dass wir ihm das sagen und zugeben, dass wir ihn brauchen. Dass wir auf seine Vergebung angewiesen sind, dass wir es zugeben. Dass wir Gottes Diagnose recht geben. Und dass wir ihn herzlich bitten, auch uns zu vergeben und in Gottes Familie hineinzuholen. Sodass wir dann auch sagen können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. 2000 Jahre bevor Jesus kam, hatte Hiob diese Sätze hier aufgeschrieben. Der wusste natürlich noch nichts von Jesus. Aber Gott, der Vater, hatte ihm diese Sätze schon ins Herz gegeben. Und Gott hat dem Hiob diese Gewissheit geschenkt, Gott ist stärker als der Tod. Und Hiob hat diesem Gott geglaubt. Als Händel, dann Jahrtausende später aus diesen Versen, die Arie komponierte, Da war Händel klar und auch seinem Librettisten, also der den Text dann am Ende gemacht hat. Ihm war völlig klar, dass mit diesen Worten, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, nur Jesus gemeint sein kann. Und darum heißt es in der letzten Strophe, in der letzten Zeile dieser Arie, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, denn Christ ist erstanden von dem Tod, der Erstling derer, die schlafen. Damit endet diese Arie. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und Händel wusste genau, dieser Erlöser ist Jesus, der Auferstandene und nur er allein. Und so stellt Hiobs Bekenntnis am Ende jeden von uns vor die ernste Frage, ob ich das so ehrlichen Herzens mitsprechen kann. Mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das Zweite, mein Erlöser bleibt. Zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich in meinem eigenen Fleisch Gott schauen. Ja, und mein Erlöser kennt mich. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz. Ich schließe mit einem Musikgenie des 20. Jahrhunderts, der das am Ende genauso besungen hat wie Georg Friedrich Händel, der ebenfalls in seinen letzten Jahren kaum noch sehen konnte und der doch seinem Erlöser bis zum Ziel vertraute. Ich meine Johnny Cash. Der hatte nun wahrlich kein geradliniges Leben. Wer die Biografie von Johnny Cash liest, der findet dort viel Kaputtheit. Der findet Drogenprobleme, Verzweiflung. Und Cash hat das sehr offen zugegeben. Er hat das auch begriffen, dass das Schuld ist vor Gott. Aber Johnny Cash hat zu Jesus gefunden. Johnny Cash ist auf Christen getroffen, die ihm genau das erklärt haben, was wir heute besprochen haben. Und Johnny Cash hat mitten in seiner Kaputtheit begriffen, ich brauche den Retter, ich brauche den Erlöser. Und er hat sich dann in seinen Liedern dazu bekannt. In einem Lied hat er es dann so geschrieben, ja, ich weiß, dass Jesus mich gerettet hat. Ich weiß noch den Moment, als er mir meine Schuld vergab, wie er die starke Last meiner Sünde von mir nahm und wie er mir Frieden im Herzen schenkte. Yes, I know when Jesus saved me. The very moment he forgave me, he took away my heavy burden and he gave me peace within. Er gab mir wirklich Frieden im Herzen. Auch als Christ musste Johnny Cash noch viel Leid durchmachen. Er war in diesen letzten Jahren oft ein kranker Mann. Sein Sohn John Carter sagt, die letzten 10 Jahre seines Lebens verbrachte er mit ununterbrochenen körperlichen Schmerzen. Im Mai 2003 starb seine geliebte Frau June. Und eine Mitarbeiterin von Cash sagt, er war der einsamste Mensch, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber Cash hat immer wieder deutlich gemacht, das Wichtigste ist, dass ich Jesus habe. Und darum konnte er diese letzte Wegstrecke dann trotzdem getrost gehen. Am Ende war er fast erblindet. Er hatte nur noch 20% seiner Sehkraft. Und sein Biograf schreibt, während Cashs Augen und Beine immer schwächer wurden, schien sein Glaube immer stärker zu werden. Er hatte einen Projektor und mit dem hat er Seiten der Bibel auf eine Leinwand projiziert, um sie mit seinen schwachen Augen noch selber lesen zu können. Seine Schwester Joanne sagt über diese letzten Wochen vor seinem Tod im September 2003, er sah mich manchmal mit Tränen in den Augen an und sagte, ich kann es kaum erwarten, den Himmel zu sehen, den Herrn zu sehen und unsere Familie zu sehen. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich in meinem Fleisch Gott schauen, ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Was ist mit deinem Herzen? Herr Jesus Christus, danke, dass du derselbe bist, der damals in Nain den Mann ins Leben zurückholte. Dass du derselbe bist, der unzählige Menschen gerettet hat und dass du heute für uns da bist, dass wir dich anrufen dürfen, Herr, und dass du uns zu diesem gleichen befreienden Bekenntnis hinführen willst, dass wir sagen können, ja, wir sind nicht mehr fremd, Herr, du kennst uns. Danke, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du die grausame Macht des Todes durch deine Auferstehung besiegt hast. Und Herr, hilf, dass noch viele Menschen diesen Schritt wagen und zu dir kommen und verstehen, du bist wirklich da und du baust keine hohen Hürden auf, sondern du rufst uns und versprichst uns, alle unsere Schuld zu vergeben. Danke, dass du da bist, Herr. Wir brauchen dich. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.